Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderungen komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und hier wieder im Podcast-Studio der liebe Alex, wahrscheinlich zugeschaltet aus Linz. Servus.
Ja, grüß euch.
Und der liebe Martin aus Minga.
Ganz genau.
Ja. Grüß euch. Ich freue mich wieder auf eine neue Runde Hirnrinde und zurück. Und die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass wir schon mittlerweile, ich habe es auch mal gepostet, irgendwie jetzt schon, glaube ich, bei Folge 10 oder 13 sind mit dir, Alex. Wir haben alle möglichen Themen auseinandergenommen. Und heute wollen wir uns mal über das Thema die Schattenseiten des lösungsorientierten Denkens beschäftigen. Also zumindest geht's mir so. Das Thema ist sehr moralisch einseitig aufgeladen und zu jeder guten Führungskraft und zu jedem guten Mitarbeiter gehört quasi die Kompetenz des lösungsorientierten Denkens. Das ist quasi eine Superfähigkeit, die man braucht. Und wir wollen das heute mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Wo kommt das eigentlich her und ist es denn wirklich so positiv, wie immer alle behaupten? Und vermutlich wird man sich schon denken können, dass wir da auch noch ein paar andere Aspekte beleuchten wollen. Aber Alex, wir starten wie immer mit deiner nicht KI-generierten historischen Einordnung. Was hat's auf sich?
Was hat's auf sich? Natürlich, der groß lösungsorientiertes Denken. Also ein Satz, der ja immun ist gegen jedwede Kritik. Ne? Und wenn man. Aber wo kommt es her? Ich beginne mal mit einem Satz von meinen Lieblingsphilosophen, vom Sir Karl Popper, ehemaliger Österreicher, der emigriert ist, und der hat immer wieder gesagt und auch ein Buch dazu geschrieben, alles Leben ist Problemlösen. Ja, also er hat irgendwie beide Wörter zusammengepackt, das Problem und die Lösung des Problems. Und das hat mich dann ein bisschen auf die folgende Gedankengänge geführt, weil er war ja Professor, nicht nur Philosoph, sondern auch für Logik und wissenschaftliche Methodenlehre an der Universität dann in London. Aber warum beginne ich eigentlich damit? Weil ja lösungsorientiertes Denken aus Sicht der Biologie und Soziologie, also dem Leben oder den Leben voraussetzenden Systemen, immer mit einem Problem beginnt. Also eine Lösung braucht ein Problem, ja. Oder wie die Griechen, wie die alten griechischen Philosophen sagten, die haben gar nicht das Wort Problem verwendet, sondern etwas, was unsere Verwunderung erregt. Ja, unsere schöne Formulierung.
Schön.
Genau. Ach, ich liebe sie. Also wenn sozusagen eine Erwartung und eine Wahrnehmung nicht, wenn die nicht übereinstimmen, ist das ein Problem für uns. Also das ist so diese Definition, wo die Philosophen, also ich erwarte was und meine Wahrnehmung schickt andere Signale oder interpretiert diese. Ist das ein Problem, eine Störung, welches von lebenden und Leben voraussetzenden Systemen behandelt wird? Also da können wir nicht aus. Ja? Also lebend voraussetzend, ne? Soziales System und Leben natürlich so wie wir, biologisches, psychisches System. Und hierbei verwendet die Wissenschaft, sowie eigentlich unser gesunder Menschenverstand, das deckt sich, dieselbe Methode und die lässt sich in drei Stufen unterteilen. Erstens, das Problem oder eine Problemsituation ist immer der Ausgangspunkt. Also eine Störung, weil Erwartung und Wahrnehmung nicht übereinstimmen. Also das ist, also diese Forderung nach lösungsorientiertem Denken braucht dieses Problem. Du brauchst dieses Punkt Nummer eins. Und dann folgen eigentlich dann die Lösungsversuche, also das Aufstellen von Hypothesen und Vermutungen. Also die Methode von Versuch und Irrtum, das ist so der Schritt zwei. Und dann der dritte Schritt ist immer dann die Eliminierung von Irrtümern, also das Ignorieren der erfolglosen Lösungsversuche. Also sie gibt dann wiederum Anlass für neue Lösungsversuche und diese Ignoranz gegenüber dem, ne, also ich ignoriere erfolglose Lösungsversuche, ist dann in diesem Sinne dann diese Voraussetzung vom Lernen, vom Schlauerwerden. Denn idealerweise merke ich mir dann diese erfolgreichen Lösungsversuche oder den erfolgreichen Lösungsversuch und erlerne ihn und ignoriere die erfolglosen Lösungsversuche, falls ein ähnliches Problem ja wieder auftritt. Ja. Und dann gibt es noch diese Stufe 4, was auch die Philosophen beschrieben, das neue Problem oder die neuen Probleme, die ersten aus dem kritischen Diskurs über die Elimination der Irrtümer entsteht. Es gibt ja öfters mehrere gangbare Wege, um das geht es eigentlich. Und zweitens die neuen Probleme, die eben bei der Anwendung der Lösung entstehen. Das wäre dann die Stufe 4. Also sozusagen jede Lösung oder jeder Lösungsversuch, den wir sozusagen anwenden, generiert wiederum neue Probleme. So gesehen, alles Leben ist Problemlösen. Und was will ich eigentlich damit sagen, mit dieser komplizierten Einleitung? Dass Problemverständnis und Lösungsfindung auf derselben Seite der Medaille stehen. Also wenn ich die sozusagen die Forderung nach lösungsorientierten Denken, ja, fordere ich unmittelbar das Problemverständnis mit. Und ich kann da eben nicht abkürzen. Aber doch beobachten wir ja im Arbeitsalltag nicht so selten, dass diese Dinge getrennt sind. Also Personen, die sich in Problemen wälzen und ihre Umwelt damit nerven, und Personen, die Lösungen feilbieten, ohne die Probleme zu kennen. Also zumindest bei mir im beruflichen Alltag werden diese zwei Dinge von dieser Medaille entfernt und getrennt. Also wir diskutieren heute über das Einfordern des lösungsorientierten Denken. Woher kommt das eigentlich? Da gibt es ja einen Ursprung, und dieser Ursprung hat ja nach wie vor diese zwei Themen auf derselben Seite der Medaille. Und der liegt in der Forschung der Palo Alto Gruppe, also die hat ab 1959 existiert. Palo Alto Gruppe ist wenigen Leuten bekannt. Also da waren Mitglieder, das war in den USA natürlich, unter anderem war Mitglied der Gregory Bateson, ne, oder der Paul Watzlawick. Es war nicht wirklich eine Gruppe, aber das hat sich im Nachhinein, hat man das halt so beschrieben, die haben sich sehr viel mit Alles Leben ist Problemlösung auseinandergesetzt.
Sind ja bekannte Namen in der Szene, ne? Also genau. Bateson, Watzlawick, die Namen.
Genau, und der Gregory Bateson, einer seiner bekanntesten Sätze, war immer: Handel steht so, dass die Zahl deiner Möglichkeiten größer wird. Ja, hat er dann gern der Fürn Förster zitiert, oder der Paul Watzlawick, oder die Vermeidung eines Problems dient dem Zwecke seiner Verewigung. Das ist ein cooler Zitat. Aber es begann damals mit dem Tabubruch, und jetzt zu diesen inhaltlichen Arbeiten von dieser Palo Alto Gruppe. Begann mit einem Tabubruch über die Einsicht im Freudschen Sinne. Im Sinne vom Sigmund Freud ist ja Einsicht das Bewusstwerden der Ursachen in der Vergangenheit. Nämlich die Ursachen in der Vergangenheit, die für das Problem im Jetzt verantwortlich sind. Und der Paul Watzlawick hat das damals bezeichnet als die Wiedervereinigung der rein intellektuellen, das ist ein schwieriger Satz, also die Wiedervereinigung der rein intellektuellen Erinnerung an das betreffende Ereignis und der emotionalen Stärke, die dieses Ereignis für den Betroffenen hatte. Also das war sozusagen die Freudsche Logik. Und mit der sind sie gebrochen. Sie brachen mit diesem Grunddogma der klassischen Therapieschule, nämlich der feste Glaube an die Notwendigkeit des Erfassens, des Verstehens, des Findens der ursprünglichen Ursache und der Evolution dieser Ursache bis in die Gegenwart. Und dann stellten sie folgende These auf: Um eine Änderung im Hier und Jetzt herbeizuführen, ist es notwendig, die Ursachen der Vergangenheit zu erkennen, den Patienten zur Einsicht zu bringen, also Fragezeichen. Und da setzen sie bei ihrer Forschung auf das Korrektiv des Ungeplanten, der Überraschung im Hier und Jetzt. Das heißt, sie haben sozusagen abgekürzt und gesagt, ich brauche das Ungeplante, die Überraschung im Hier und Jetzt. Sie gingen nämlich davon aus, dass der Patient weniger an seinen Erinnerungen leidet, sondern an seiner Fähigkeit, im Hier und Jetzt mit seinen Problemen fertig zu werden. Daraus entwickeln sie neue Therapieansätze, vom amerikanischen Psychotherapeuten Ehepaar Steve DeShazer und Inso Kim Berg. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich habe die zwei Personen nicht gekannt. Das wurde von aufgegriffen und in die Entwicklung in ihre lösungsorientierte Kurztherapie, die heißt SFT, also Solution Focused Therapy, Und diese wurde dann 1982 erstmals vorgestellt. Also quasi dieser Bruch mit Freud, die Forschung von der Palo Alto Gruppe hat 1982 ein amerikanisches Psychotherapeuten-Ehepaar aufgenommen. Und im Zuge dessen wurde der Begriff lösungsorientiertes Denken für ein breites Publikum zugänglich. Also die haben das dann sozusagen populär gemacht. Die lösungsorientierte Kurztherapie entstand aus dem Wunsch, Therapie effizienter und lösungsfokussierter zu gestalten. Und dabei fokussierten sie sich wie ihre Vordenker auf die Erforschung des spontanen und willkürlichen minimalen Auftretens des erwünschten Zielzustands. Also ihr erster zentraler Leitsatz war Lösungen statt Probleme. Nicht das Problemverständnis vertiefen, sondern erkunden, wie es ist, wenn es besser ist. Dieser Ansatz wurde anfangs nur in der Therapie propagiert und ab den 80ern, Trommelwirbel, im Coaching und später in der Unternehmensberatung eingesetzt.
Klassiker.
Man hat sozusagen wiederum was aus der Therapie genommen und sagt, ich brauche das Problem gar nicht verstehen, kann ich abkürzen. Ja? Brauche nur Lösungen. Weil ja damals die Palo Alto Gruppe und auch die Forschung von diesen Psychotherapeuten-Ehepaar ja auch zu dem Ergebnis gekommen sind. Ja. Und dann, wer waren die Ersten? Genau, in den frühen 80er übernahmen dann die Sozialpädagogen Kasper und Marianne Beschling, Schweizer, diesen Ansatz in ihrer Arbeit in einer Werkschule in der Schweiz. Ich weiß nicht genau, was eine Werkschule ist, aber ich denke mal, das ist sowas wie, wo man was lernt, ja, so eine Lehre nach der Pflichtschule. Und ihr erster Leitsatz war, Probleme sind Herausforderungen.
Schönes Reframing.
Die individuell bewältigt werden können. Also ich denke schon, also wir kennen alle, wir sagen nicht Probleme, wir sagen Herausforderungen. Und sie gründeten eben dieses ZLB-Zentrum für lösungsorientierte Beratung. Also auch genau, das war dann in die 80er. Dieses ZLB-Zentrum gibt es nach wie vor. Also Zentrum für lösungsorientierte Beratung. Und dann in die 90er Jahre veröffentlichte dann der Diplompsychologe Günther G. Bamberger das Buch Lösungsorientierte Beratung. Gibt es mittlerweile in der 6. Auflage. Und er war einer der ersten, die lösungsorientierte Beratung systematisch in die Unternehmensberatung, also das Coaching und die Sozialarbeit einführte. Sein Leitsatz ist Lösungssuche statt Problemanalyse. Und das Buch ist nach wie vor schon ein de facto Standardwerk.
Spannend.
Im selben Jahr veröffentlicht gab es dann nochmal ein Buch Time to Think von der Nancy Klein. Gehört aber nicht direkt zur klassischen lösungsorientierten Beratung, noch vom Steve Deschassard und Inoso Kim. Aber Kim, also Klein, entwickelte mit ihrem Ansatz des Thinking Environment, also Denkraum, eine Methode, die darauf abzielt, durch aktives Zuhören, da ist dann dieses aktive Zuhören dazukommen, ne? Also lösungsorientiertes Denken, aktives Zuhören, der Schaffung einer passenden Umgebung, eigenständig kreatives Denken zu fördern. Und ihr Fokus liegt in dem Fall darauf, Menschen zu befähigen, selbst die beste Lösungen zu finden. Also es ist dann schon einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, ich brauche natürlich auch eine Umgebung, in der ich Lösungen erschaffen kann. Ja, das war so ein bisschen mein kleiner Ausflug, ein bisschen holprig, merke ich gerade. Aber so ist mein roter Faden entstanden. Also wenn man zurückgeht, das Problem und die Lösung auf derselben Seite der Medaille bis hin zur totalen Trennung, spannender Weg eigentlich. Ja.
Helfe nochmal kurz, Alex, weil eine Sache, da habe ich die Brücke, glaube ich, jetzt nicht ganz verstanden, weil als du jetzt angefangen hast, dann in den 70ern oder so, ne, hatte ich jetzt gesagt, ja, guck mal, die haben es ja damals schon verstanden, dass sie gesagt haben, die Vergangenheit wirkt bis in die Gegenwart, ne? Wir müssen sozusagen verstehen, was aus der Vergangenheit mitgenommen wird, um dass das Problem sich immer wieder neu reproduziert und bestehen bleibt. So hatte ich es jetzt verstanden, ne? In den frühen Therapieansätzen. Also Ursachenforschung in der Vergangenheit betreiben. Und wann war jetzt auf einmal der Bruch, dass man gesagt hat, wir brauchen das nicht, wir denken nur noch in Lösungen?
Diese Erkenntnisse sind ja bezogen auf psychische Systeme. Ja, also ich als Alexander Jungwirth habe einfach ein Problem im Hier und Jetzt. Also ich komme mit meinem Leben nicht klar und gehe halt zu einem Therapeuten. Und der Freud, sein Grunddogma war, dass eben diese Wiedereinvereinigung, also diese Zeitreise, diese intellektuelle Erinnerung an das betreffende Ereignis, also diese, wie sagt man da, diese Auslöser, diese schlimmen Ereignisse in der Vergangenheit, wie nennt man das?
Trauma.
Trauma, genau. Diese Erinnerung an dieses Trauma und diese emotionale Stärke dabei, dass ich mich mit dem wieder vereinige und dann löst es ihm jetzt mein Problem. Und mit dem sind sie gebrochen. Die Palo Alto Gruppe, das ist schon wichtig, dass ich die Pfadabhängigkeit kenne. Ja? Aber nur die Erinnerung daran löst nicht mein Problem im Jetzt.
Ja, okay, gut, das, okay, verstanden.
Genau.
Aber es ist eine sehr, sehr schöne Überleitung, weil ich habe mir auch, also in Vorbereitung auf diese Folge Gedanken gemacht. Ich meine, was viele vielleicht kennen, es gibt ja den Unterschied zwischen Chronos und Kairos. Also das ist sozusagen eine Zeitqualität. Ja? Und Lösungsorientierung denkt ja in Chronos. Das ist sozusagen alles, was messbar ist, getakteter Fortschritt. Ne? Wir haben etwas getan. Und dann gibt es ja noch als Gegenentwurf Kairos, und Kairos ist sozusagen der richtige Moment, ja? Also etwas, was sich nicht erzwingen lässt. Ich glaube, Kairos war, ich weiß nicht, aus welcher Mythologie es kommt, der mit dem Zopf hinten, den man sozusagen, man muss die Situation am richtigen Schopfe packen, und wenn man sie nicht erwischt, dann schlüpft man sozusagen, dann kann man diesen Zopf nicht greifen und die Situation ist weg. Es gibt aber noch einen dritten Pol, das ist sozusagen Aion, heißt das. Und das ist sozusagen das, was das System an Geschichte, an Kultur mitbringt. Also, dass es sozusagen anschlussfähig ist, würden wir vielleicht sogar sagen. So, lange Vorrede, kurzer Sinn. Ich glaube, diese ganze Lösungsorientierung steckt halt voll in dieser Chronos-Logik drin und ignoriert, dass es halt eben noch diese anderen Zeitqualitäten gibt, ne? Dass ich sozusagen, und das hat jeder schon mal verstanden oder miterlebt, dass ich vielleicht eine gute Idee habe, aber nicht der richtige Zeitpunkt da war, um es in das System zu bringen, ne? Also, das hat sozusagen mit Kairos gebrochen. Oder es ist sozusagen komplett mit unserer Kultur, mit unserer Vergangenheit überhaupt nicht anschlussfähig. Das würde sozusagen mit Aion brechen. Also was ich sagen will, ist, dass diese Lösungsorientierung sehr eindimensional ist und sozusagen viele andere Qualitäten, die es halt auch noch gibt, alleine nur in der Zeitdimension ignoriert. Und da haben wir noch gar nicht auf die anderen Sinndimensionen von Luhmann geguckt, ne, was zeitlich, was sachliche und soziale Dimensionen angeht.
Es hat
Den Link
eine,
fand ich jetzt interessant.
das ist halt, ich glaube, also wieder so ein Marketing-Move, wo wir einfach eine Komplexitätsreduzierung sehen. Ne? Nach dem Motto, so als Signal, nee, Vergangenheit interessiert mich nicht, lass uns gleich in die Zukunft blicken, was können wir jetzt tun? Kommen wir ins Handeln? Also an sich ja positive Dinge, ne? Also in der richtigen Situation zum richtigen Zeitpunkt.
Die Grundidee und so war ja dann auch diese Familientherapie, die darauf folgen wurde, der Fritz B. Simon, ja, Mailänder Gruppe und so weiter. Ne? Die haben immer gesagt, sie wollen ja quasi im Hier und Jetzt für die betroffenen Menschen eine neue Konstruktion von Wirklichkeit erschaffen in ihrem Kopf, damit sie im Hier und Jetzt besser zurechtkommen. Und für das brauche ich die ganze Geschichte. Ja, die letzten 30 Jahre oder was auch immer und die Kindheit nicht. Das ist die Grundidee. Das heißt, ich brauche das ganze Freud-Ding, freudische Ding nicht, sondern ich brauche im Hier und Jetzt eine neue Wirklichkeitskonstruktion, damit diese betroffene Person wieder zurechtkommt.
Da klingelt bei mir natürlich direkt wieder das Kinevin-Framework von Dave Snowden. Und er spricht ja, er macht die Unterscheidung zwischen Condition und Conclusion. Und Lösungsorientierung unterstellt ja, dass man ein Ergebnis überhaupt direkt herbeiführen kann. Und damit würde man in einem komplexen System, wenn wir jetzt auf Organisationen beobachten, einen Kategorienfehler. Das wäre ein Kategorienfehler, weil in komplexen Domänen lässt sich nicht einseitig einfach eine Lösung herbeiführen, nur ermöglichen. Ja? Also das wäre sozusagen die Condition-Seite. Ich muss die Rahmenbedingungen so anpassen, dass die Lösung emergent aus dem System heraus entstehen kann. In komplizierten Domänen kann ich vielleicht durch Analyse und durch feste Vorgaben das Ziel direkt herbeiführen. Also nicht nur, dass zeitlich jetzt Sachen ignoriert werden, ja, dass man die verschiedenen Zeitdimensionen durcheinander bringt, würde man jetzt in der Lösungsorientierung auch wieder die Komplexität eines Systems massiv unterschätzen. weil ich davon ausgehe, dass ich auch in komplexen Domänen eine Lösung einfach direkt herbeiführen kann.
Und das ist das Marketingversprechen, was da drin steckt, ne?
Ja.
Also man tut so, als ob man, wenn man nur lösungsorientiert denkt, dass es dann immer gut wird. Aber wir haben ja gehört, dass vom Alex, dass neue Lösungen wieder neue Probleme schaffen. Also selbst wenn es gut läuft, habe ich da wieder ein neues Problem. Ne? Und das scheint wohl gut zu funktionieren, dieses Marketingversprechen, was ja auch positiv aufgeladen ist und so und widerspruchsfrei ist. Da kann ja keiner was dagegen haben, gegen Lösungsorientierten.
So, und Snowden geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Er behauptet ja sogar, dass man in der komplexen Domäne Probleme überhaupt gar nicht direkt lösen kann, sondern nur indirekt. Also ich mache sozusagen an einer anderen Stelle was und probiere indirekt über Bande sozusagen dann das eigentliche Problem zu lösen. Ja, also Beispiel, jetzt etwas plakativ. Ich nutze immer das Beispiel mit einem Kindergeburtstag, das Dave Snowden in seinen Vorträgen auch immer nutzt. Ich möchte Kinder unterhalten, ich muss irgendwie einen Kindergeburtstag organisieren, die brauchen Beschäftigung. Ja, was mache ich? Ich stelle jetzt mehrere Sachen gleichzeitig zur Verfügung und gucke, wo das System inhärent drauf reagiert. Zum Beispiel wollen sie jetzt Fußball spielen, ja, weil ich ein Fußballtor aufgestellt habe. Und ich habe eine Hüpfburg aufgestellt und ich habe noch irgendwas anderes, eine Frisbee hingelegt. Keine Ahnung, wie das System reagiert, aber offensichtlich scheint jetzt die Zeit richtig zu sein, dass die Kinder anfangen, Fußball zu spielen. Jetzt kann ich Energie reingeben. Ich habe aber nicht die Lösung Fußballspielen herbeigeführt, sondern ich habe die Möglichkeiten geschaffen, dass das System selbst auf eine Lösung kommen kann, welche auch immer das ist, die dann für den jeweiligen Zeitpunkt erstmal funktional scheint.
Ein Satz aus der Praxis zu Kindergeburtstagen, die sind extrem einfach momentan, weil alle Eltern mittlerweile ChatGPT fragen, was soll ich machen? Und ich tingle gerade von dem einen Kindergeburtstag zum anderen und ratet mal, was am meisten kommt, Piraten-Schatzinselsuche-Spiel. Also mit generierten Karten und so weiter. Also das ist jetzt der triviale Ansatz, eine 1-zu-1-Lösung zu haben. Und das ist quasi, wenn dann mit ChatGPT gemacht. Ja? Also nur so aus der Praxis zu Geburtstagen, was da läuft. Aber das ist genau das Problem, ne? Dass du ja ein komplexe Anforderungen des Kindes hast oder komplexe Dinge hast und dass du nicht sagen kannst, was jetzt passend ist. Gibt's mehrere Lösungen. Ja?
Ja.
Ganz im Sinne von dem Framework, was du zitiert hast, ja.
Und den dritten Punkt, den ich jetzt noch mit anbringen würde, ist, wenn wir jetzt wieder auf Luhmann-Zinn-Dimensionen gehen, ne, die Sach-, Sozial- und Zeitdimension, die Zeitdimension haben wir uns jetzt gerade schon ein bisschen angeguckt, dann würde ich jetzt hier auch noch sagen, dass die Lösungsorientierung ja immer eine Sachdimension bevorzugt. Also das ist ja eine Frage mit, was ist zu tun? Und blendet dabei vollständig aus, wer bei dieser Entscheidung oder bei dieser Lösung eigentlich gewinnt oder verliert, also die Sozialdimension. Und wann welcher... Ja, genau. Und wann welcher Pol sozusagen dran sein darf, ne? Also die Zeitdimension. Also jede sachliche gute Lösung schafft Gewinner und Verlierer. Und diese Lösungsorientierung ist quasi voll fokussiert auf die Sachdimension und ignoriert die anderen beiden vollständig. Also auch da wieder diese Unterkomplexität.
Und wenn du das so denkst, wenn es quasi kausal ist, diese Lösungsding, dann machen ja so Appelle auch total Sinn. Also dieser Befehl zum lösungsorientierten Denken. Ne? Also sei doch mal lösungsorientiert, ist ja per se dann in der Logik, sage ich mal, immanent richtig, ne? Weil ich muss nur lösungsorientiert denken, dann habe ich die Lösung. Und dann kann ich das auch anweisen oder befehlen oder appellieren oder sowas. Ne? Das beobachten wir in der Praxis ganz häufig.
Nur folgender Gedanke, jetzt habe ich ein bisschen zugehört. Eben diese Unterscheidung kompliziert, komplex, habe ich jetzt noch ein bisschen im Kopf und wenn ich natürlich etwas kompliziertes behandle, also einen Computer, sollte ich ja das Problem verstehen. Ne? Das ist ja logisch. Also keiner sagt, na, probier irgendwas aus, irgendeine Überraschung wird dein Problem lösen. Das wird dann nicht funktionieren. Also diese im komplizierten Umfeld, wenn ich Maschinen, in dem Fall mich behandeln muss, brauche ich ein Problemursachenverständnis. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch die, was jetzt zuhören. Okay, manche würden sagen, probier einfach was. Also auch ein blindes Huhn findet mal im Korn. Natürlich, diese Methode gibt es auch, aber in der Regel...
Oder neu kaufen, einfach wegschmeißen.
Oder neu kaufen, genau,
lösungsorientiert. Brauche ich nicht reparieren.
Kann auch teuer werden, natürlich, lösungsorientiert. Denken. Tauschen wir aus.
Denken ist zu teuer, einfach neu kaufen.
Ja, stimmt. Auch in der komplizierten Welt, wenn man da zu stark nach lösungsorientierten... Also es geht immer um einen Appell, ne? Denkt lösungsorientiert, Maschine, neue Maschine rein. Ja. Und in der komplexen Welt, unterscheide ich ja trotzdem dann jetzt für mich die Zusatzunterscheidung zwischen psychischen Systemen, was ja eben die Therapeuten und die Palo Alto-Gruppe ja gemacht hat. Also die haben sie ja gesagt, dieses eine psychische System, Alexander Jung wird, für das brauchen wir jetzt eine neue Wirklichkeitskonstruktion. Und für das muss ich nicht wissen, welche Trauma der alle durchlebt hat. Also diese Wiedervereinigung, das ist erledigt, sondern ich brauche jetzt für ihn, die haben halt andere Methoden entwickelt und sozusagen, dass er für sich sagt, okay, so, ich sehe die Welt jetzt so und jetzt komme ich damit zurecht. Also ich habe für mich sozusagen eine neue Spielregel im Kopf zum Denken und zum Beobachten. Soweit gehe ich ja mit, ja. Aber die Übertragung dessen auf ein soziales System mit 1000 psychischen
Beteiligten,
da bleibe ich jetzt noch hängen. Also so wie wir ja Organisationen versuchen zu verstehen und analysieren, ist es für uns ja schon wichtig, welche Entscheidungen sind in der Vergangenheit getroffen worden in dem sozialen System und wirken so stark in die Gegenwart, also die Glaubenssätze, dass ich Lösungen liefern kann, was ich will, sie prallen alle ab, oder?
Genau, das ist Ion, was ich vorhin meinte, ne? Die Zeitqualität Ion. Das ist genau dieser Punkt, genau. Diese Pfadabhängigkeit, ja. Korrekt. Ja, und aber, also.
Und was passiert, wenn ich genau in dem Setup lösungsorientiertes Denken fordere?
Ja, dann verschlimmbessert man. Vermutlich.
Ja, es wird wahrscheinlich, was ich überlege gerade, ne? Also das wird so ein Drang des Aktionismus, ne? Also es erhöht den Druck, jetzt eine Lösung zu machen, wahrscheinlich eher kontraproduktiv, weil genauso wie spontan sei mal kreativ und zwar jetzt ganz schnell, klappt meistens ja nicht, ne? Also das ist eher lösungsverhindernd, wenn ich so denke und wenn ich diese Kausalvermutung habe, so, ich muss nur draufkommen, wie ist die Lösung? Es gibt eine, ne? Muss nicht sein. Kann sein, dass es gar keine gibt, ne? Komplex.
Die Annahme, die ja dahinter steckt, ist erstens, die Vergangenheit ist vorbei, was nicht stimmt, Klammer auf, Klammer zu. Und die zweite Annahme, die dahinter steckt, die sehr, sehr stark ausgeprägt ist, gerade in Organisationen, dass Aktionismus besser ist als Denken. Also lieber man tut was,
ja, bin ich dabei.
Als lange drüber nachzudenken.
Hauptsache machen.
Weil das ist ja etwas, was man sieht, ne? Also man könnte auch jetzt sagen, wenn man es wieder etwas psychologisieren wollte, dass das einfache ist, um Anerkennung zu bekommen. Das ist aber ein fleißiger Kerl, ne? Also es gibt ja sogar das Organisationsmuster, das ich schon oft gesehen habe, dass Leute absichtlich Brände erzeugen, damit sie löschen können, um dann als Held dazustehen. Es ist sozusagen eingeübt, ob das bewusst oder unbewusst, dass Probleme erzeugt werden, um sie dann lösen zu können, um dann gut vor der Hierarchie dastehen zu können, um dann befördert zu werden.
Ja.
Aktionismus ist mehr sichtbar, als sich hinzusetzen und wie Einstein ja gesagt hat, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, würde ich 50 Minuten lang über das Problem nachdenken und 10 Minuten über die Lösung. Ja, das sieht man aber nicht. Da sieht man dann jemanden, wie er sitzt und sich den Kopf krault.
Aber wo haben wir uns das eingehandelt? Wo ist das sozusagen passiert, dass das, was seit ihm Einstein ja, wie du jetzt Einstein zitiert hast, dass das auf derselben Seite der Medaille ist? Wo man so dann Personen, und das beobachte, oder habe das immer schon beobachtet, auch in den Vorgängerunternehmen, wo ich war, also nicht nur die Unternehmen, wo ich jetzt bin, also es dürfte irgendwie universell sein, also wenn einer beginnt, ein Problem zu erläutern, dass er relativ schnell, also leiser gestellt wird, sagt er, du, das wollen wir nicht hören, wir brauchen Lösungen.
Ich glaube, da ist diese These, die du hattest, so von wegen Fachlichkeit entfernt sich von Führung. Wenn ich quasi überhaupt nicht verstehe, was der mir da gerade erzählt, dann stehe ich auch blöd da, ne? Und dann sagst du, ich will es gar nicht hören, ne? Und ich bin eh überlastet, ich will keine Probleme lösen, ne? Also auch eine Entlastungsfunktion, mach du das, ja, und komm mit der Lösung wieder. Also ich glaube, das hat mehrere Funktionen. Einerseits bist du weit weg vom Problem und du kannst es nicht begreifen, andererseits willst du es gar nicht durchdringen, ja? Es ist lästig, ja, so ein Problem, ja? Es ist Arbeit, Denkarbeit, ja? Und da sind wir hier scheu.
Ja, ich glaube, Martin, du hast den wichtigen Begriff genannt gerade, ne? Wenn wir jetzt systemtheoretisch uns dieses Problem ansehen wollen, dann denkt die Systemtheorie ja in Funktion. Also müssten wir eigentlich die Frage stellen, was ist die Funktion vom lösungsorientierten Denken für ein soziales System? Und ich würde behaupten, die Funktion ist ja nicht, und das wäre ja unser Anspruch als Mensch, dass wir Probleme lösen. Jetzt könnte man, ist jetzt noch nicht ganz da, aber das ist ja, geht ja fast in eine moralische Argumentation. Wir müssten doch, man könnte doch, man sollte doch. Aber die Funktion für das System ist ja letztendlich Entscheidbarkeit herstellen, damit Anschlusskommunikation möglich wird. Und es ist ja auch eine Zumutung dann für das psychische System, diese Mehrdimensionalität auszuhalten, dass es mehrere Lösungen gleichzeitig im Raum geben kann. Und das merkt man schon alleine daran, wie schwierig es für Leute ist, Stille auszuhalten. Ja? Ja. Also ist die Funktion davon, wir haben etwas getan, es geht weiter. Es ist eine Entscheidung herbeigeführt worden, wir machen jetzt das. Ob jetzt dadurch das zugrunde liegende Problem, die Paradoxie bearbeitet wurde oder nicht, ist für das Sozialsystem vollkommen irrelevant. Es geht ja nur darum, dass es die Kommunikation anschlussfähig bleibt.
Und insofern ist dann die Führungskraft eigentlich intuitiv auf einem guten Weg. Es muss weitergehen, ne? Ist die Forderung. So, nee, jetzt ja, genau. find halt was, lass uns weitermachen, ne? Also intuitiv tun die Systeme immanent richtig operieren, indem es muss weitergehen. Ja? Allerdings dysfunktional, weil sie natürlich auf der Appellebene operieren und auf der Befehlsebene und das halt Kreativität kaputt macht. Ja? Das ist der Haken dran. Von der Funktion her handelt die eigentlich folgerichtig.
Ja. Solange das System das nicht so ins Exzess treibt, damit wirklich wirtschaftlicher Schaden entsteht, weil sozusagen so viele Probleme falsch bearbeitet werden, damit die Wirtschaftlichkeit leidet, jetzt in einem Wirtschaftssystem, kann sich das so ein System einfach leisten. Ne? Man könnte also sagen, Lösungsorientierung kann man sich als funktionierendes Unternehmen einfach leisten, solange hin und wieder trotzdem noch die anständigen Probleme so gelöst werden, damit halt Wertschöpfung funktionieren kann.
Folgende These. Also Zentrum, Peripherie, Blaukittel, Weißkittel, ne, diese Unterscheidung. Also je weiter das Zentrum, oder nicht je weiter, sondern je weniger funktionale Kommunikation zwischen Zentrum und Peripherie stattfindet und je stärker quasi die Arbeitsteilung in Weißkittel und Blaukittel vorhanden ist, desto mehr wird lösungsorientiertes Denken gefordert. Das heißt, ich habe es ja vorher gesagt, wenn die Fachkompetenz und die Entscheidungskompetenz relativ eng zusammenliegen, also derjenige, der über das Problem am besten Bescheid weiß und mit 2, 3 Kollegen das analysiert, sollte ja auch entscheiden über die Lösung des Problems. Ja. Ich glaube, den oder die Personen muss ja nicht über lösungsorientiertes Denken am Vortrag halten, sondern erst wenn das getrennt wird, ich wüsste, wie es geht, aber ich kann es nicht entscheiden. Wisst ihr, wo ich hin will? Also ich stärke diese und dann kommt die Funktion, was du vorher beschrieben hast, diese kommunikative Anschlussfähigkeit wiederherstellen über die Forderung des lösungsorientierten.
Das gefällt mir gut. Das schließt jetzt die Brücke zu dem, was ich vorhin etwas abstrakt meinte, dass in einem komplexen System, wie es Dave Snowden sagt, dass man die Rahmenbedingungen sozusagen schaffen sollte, damit ein Problem sich lösen lässt, überhaupt anschlussfähig. Ne? Also ich löse das Problem nicht direkt oder indirekt. Und das wäre jetzt von dir ein Vorschlag, dass man sozusagen indirekt die Struktur in einer Organisation so baut, dass Entscheidungs- und Fachkompetenz nah zusammenkommt. Und so würde man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass passende Lösungen für die Probleme gefunden werden. Oder andersrum formuliert, so wie du es jetzt gesagt hast, ist Fachkompetenz und Entscheidungskompetenz nicht nah beieinander, sondern stark auseinandergezogen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass man sich in dieser Schleife dreht und Lösungen produziert, die eigentlich überhaupt nicht zum Problem passen. Weil die Leute, die über die Lösung entscheiden, keine Ahnung vom Problem haben.
Ja, du brauchst beides, ne? Wenn du da die Lösung hast und sie wird nicht entschieden, also nicht kommunikativ weitergetragen, nützt das im Unternehmen auch nichts.
Und das haben genau, wir ganz deswegen Entscheidungskompetenz nahe an die
müssen wir zusammenbringen.
An die Fachkompetenz.
Weil das haben wir ganz oft, ne? Also wenn du Mitarbeiter fragst, was denn jetzt getan werden muss, um ein Unternehmen zu retten oder sowas, wissen die ziemlich genau, was zu tun ist. Ja, die haben neue Produktideen, die wissen, wie man Restrukturierungen, wo es klemmt, wissen sie alles. Ne? Also die Lösungen liegen ja auf der Hand, sind halt nicht entschieden, nicht prozessiert worden. Mhm.
Okay, also für mich, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse bis hierhin, würde ich jetzt sagen, wenn wir funktional draufschauen, hat diese Lösungsorientierung in den drei Sinndimensionen folgende Funktion. In der fachlichen Dimension ist es auf jeden Fall mal wieder Komplexität ignorieren. Daraus ergibt sich in der zeitlichen Dimension eine Beschleunigung. Na, ich brauche in der heutigen Zeit immer schnelle Ergebnisse und dadurch kann ich sozusagen relativ schnell einfach in diesen Aktionismus weiter, also den anheizen. Dadurch entsteht stelle ich sicher, dass Entscheidungskommunikation stattfindet, egal ob das Problem gelöst wurde oder nicht. Und sozial könnte man jetzt noch so sagen, dass es sozusagen den Drang nach Kontrolle verschleiert und einfach diesen Stempel der Verantwortung drauf klappt, ne? Weil jetzt Alex, wenn ich auf deinen Punkt zurückgehe, wenn Zentrum und Peripherie sehr weit auseinander sind, Fachkompetenz, Entscheidungskompetenz nicht nah beieinander liegen, hat man hundertprozentig eine Kommunikation in dem Unternehmen, wo die Hierarchie sagt, meine Leute übernehmen keine Verantwortung und die Leute in der Peripherie, denen der Hierarchie vorwirft, die haben keine Ahnung. Ja, also man verschleiert diesen Drang nach Kontrolle von der Hierarchie und setzt dann den Stempel nach Verantwortungslosigkeit in der Peripherie obendrauf.
Ja.
So, das wäre jetzt sozusagen die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt bisher so raus mitgenommen habe.
Man könnte dann auch sagen, die Aussage der Forderung nach lösungsorientiertem Denken wie so eine Zeigerpflanze fungiert. Ne? Also je stärker das gefordert ist, desto stärker ist das ausgeprägt, was du beschrieben hast, oder?
Mhm.
Also wenn keiner im Unternehmen nach Lösungen schreit und fordert, dann ist also ein gesundes Unternehmen.
Jetzt können wir es ja nochmal andersrum betrachten. Wir wollen jetzt nicht nur darauf rumhacken, aber wann und unter welchen Voraussetzungen ist denn in einer Organisation Lösungsorientierung funktional? Also welche Strukturen müssten denn da sein, damit Lösungsorientierung, die Forderung nach Lösungsorientierung funktional ist? Das hat ja auch einen Sinn. Also es ist ja auch
die funktionale Seite der Forderung nach lösungsorientierten Denken.
Genau.
Ich könnte mir sowas vorstellen, um so ein Team zu aktivieren. Also die als Legitimationsschiene. Das heißt, wenn die in der Vergangenheit immer abgeblockt sind. Ich habe jetzt eine Idee, nein, später. Ich habe jetzt eine Idee, nein, später. Also wenn das eingeübte Muster ist, dass quasi Lösungen eigentlich nicht gebracht werden, weil es bringt eh nichts. Ne? Vorschlagswesen, Briefkasten reingeschmissen, ein Jahr nichts mehr gehört. Da könnte das vielleicht also ein bisschen wachrütteln, ne, könnte ich mir vorstellen. So, pass auf, wir ändern jetzt was, wir wollen hier lösungsorientiert arbeiten und aber auch den Raum dafür geben für Lösungen und lasst uns drüber reden, wie wir es machen. Ja, also das in Kombination mit Raum geben und Schutzraum geben dafür, so könnte ich mir so eine mögliche Wirkung, wo ich sage, ja, das würde ich kommunikativ sagen, könnte man mal probieren.
Ja, oder halt eben auch die andere Seite, ne, also ich sag mal, der Gegenpol ist ja jetzt auch nicht gut, ne? Also wenn ich jetzt das, was wir gesagt haben, dass man das Problem verstehen muss, überzieht, dann kriegt man ja Problemwälzer. Das will man auch nicht haben in der Organisation, ne? Also das Problemwälzen wird dann dysfunktional, wenn alle sich nur noch irgendwie am Kopf kratzen und monatelang über irgendwelche Sachen nachdenken und keine Handlung mehr passiert. Also mir hilft es manchmal in Schwarz-Weiß zu denken und die Extreme sich anzugucken, sozusagen zu verstehen, was sozusagen dann im Extremfall passieren würde.
Plus die andere
Problemwälzen
Seite
ist blöd und immer sofort in Aktionismus springen und einfach irgendwas machen, ist halt auch wieder dysfunktional.
Genau, das ist das andere Ding, der Aktionismus, ne? Also sagen, wo jetzt machen wir hier Lösungs, oh, jetzt gehen wir mal los. Ja, also Datenschutz, egal, wir setzen mal KI ein und go for it, ne? Jetzt sind wir lösungsorientiert, ne? Also ich glaube, das kann auch das andere Extrem auslösen und Legitimation schaffen, wo eigentlich Zentrum sagen, wo so, nee, das machen wir jetzt dann doch nicht. Ja. Aber ja, ich glaube auch. Dann die Tool-Leute, die tut's auch noch auf den Zeiger bringen. Also in Werkzeugen denken, ja, um das Problem zu lösen. Sie ruft es dann auch auf den Plan?
Ich denke schon, dass mit diesem ursprünglichen Gedanke, nämlich diese spontane oder willkürliche, minimale Auftreten von etwas anderem, was zu einem erwünschten Zielzustand führt. Also das war ja so diese Grundidee in der Therapie, dass ich sage, zack, okay, jetzt kommt er zurecht mit der neuen Wirklichkeit, dass das dahinter steckt. Mhm. Weil zum einen hast du die Problemwälzer, warum wälzen sie sich in Problemen? Weil sie ja nichts entscheiden dürfen. Also er darf sie ja nur mit dem Problem spielen. Weißt? Hm. Ah, der interessiert mich nicht. dann hole ich mir lieber die andere Seite der Medaille, die Solution Manager und Magier. In der Hoffnung, dass was auftritt. Also ich glaube, die Funktion ist schon, dass ich das dann wieder, dass ich das in der Kommunikation vereinige. Ja? Was weiß ich mal anders?
Nein, das ist total, in der Praxis kann man das erleben. Es gibt ja so Workshop-Formate, ne? Also die Kraft des negativen Denkens, ne? Reinhard Sprenger lässt grüßen, mit dem kann man so ein wunderbares Workshop-Konzept machen, ne? Einfach mal diese ganze Negativität und die Probleme rausballern, ja, und dann den Move zu kriegen, und das ist dieser Übergang, den du meinst, ne? In, okay, wie könnte es gelingen? Ja, und in der Praxis, muss ich sagen, habe ich solche Workshops schon öfters begleitet. Es klappt nicht. Also das ist so super schwer. Also das ist so, dieser Schritt dann aus dieser Negativität rauszugehen, es fällt vielen super, super, super schwer. Also man muss wirklich so Pause machen, Reset, Mittagessen und danach und so, also dann vielleicht noch, ne? Aber diese Schritt in die Zukunft, ins Tun reinzukommen, fällt dann echt schwer, wenn man in diesem Problemwälzungsding drin ist, ne? Ich glaube, unser Gehirn ist da auch in einem anderen Modus dran.
Aber Stichwort Workshop, Martin. Ich kenne Workshop-Setups, wo man das zulässt. Also kennst du das nicht? Da ist Gruppe A, B, C, D. Was habt ihr aktuell für Probleme? Dann schreibt man die nieder, man darf es ja nicht ausformulieren. Und dann kommt ja dann zum Schluss dieses Quick-Win-Sheet.
Das kenne ich.
Also so im Rahmen vom Workshop vereinige das wieder. Du hast ein Problem, du hast eine Lösung. Alle sagen, ja. Natürlich, dass diese Spielregeln nicht übertragbar sind auf die Organisation, dass ich in der Organisation natürlich dann wieder auf die Trennung treffe, dass ich sage, dass ich meine Quick-Wins kriege, kann ich nicht umsetzen, weil ich keine Entscheidungskompetenz habe. Simuliert eine Organisation, tut das gerne auslagern in Workshops, auf das wollte ich raus. Das ist also
wie Organisation
ist. Und dann habe ich, jetzt lasse ich es ein bisschen lösungsorientiert denken, zwei, drei Tage, ne, im Wellness.
Deswegen entsteht auch Frust, ne, in den Workshops, oder deswegen sind die Leute auch müde von den Workshops, weil sie wissen, ob bewusst oder unbewusst, dass das, was da entschieden wird, entweder die Maßnahmen gar nicht nachgehalten werden oder die Maßnahmen, die rauskommen, sie überhaupt nicht umsetzen können.
Wir kleben gelbe Zettel an die Wand und gehen da wieder raus. Und da ändern tut sie nichts. Ja, außer der Verbrauch in gelben Zetteln. Ja, das ist beobachtbar, stimmt.
Dann lass uns jetzt aber doch auch in eine lösungsorientierte Richtung wechseln. Und zwar, wir sind schon bei der Dreiviertelstunde. Wie gehen wir denn jetzt damit um mit dem Thema? Was können jetzt die Hörer und Hörerinnen sich Sinnvolles mitnehmen, wenn sie sich jetzt betroffen fühlen und sagen, hey, ihr habt gerade genau unsere Organisation beschrieben, das ist so bei uns.
Also was mir super hilft immer, also ein Problem willkommen heißen. Also für mich ist sowieso Problem immer gut, ne, weil das heißt für mich Arbeit und ich habe was zu tun, ne, aber das einfach als reizvolle Denkaufgabe zu nehmen und sich da dem positiv zu nähern. Also das hilft mir super, wenn so ein Problem auf den Tisch hängt, das zu begreifen und dann in den Lösungsraum zu gehen. Also ich glaube, diese Schritte, die wir da so haben, sind die Workshop-Formaten, aber Problemverständnis, Lösungsraum aufmachen, Konvergenz, Divergenz. Also die helfen uns einfach beim Denken als Werkzeug, um Probleme zu lösen. Und idealerweise würde ich davon noch einen Filter setzen. Das ist das Zweite, was ich mache. Und zwar unsere berühmte Sache, ist es ein externes Problem? Ja, ist es eine externe Referenz? Ist es was für einen Markt? Ist es was Dings? Ne? Es geht nicht um intern welche Workflow, Excel, Schmarrn. Den kann man einfach abschaffen. Ne? Da braucht man keine Lösung dafür. Also echte Marktreferenz. Also solche Stichwort, Gedanken helfen mir.
Ja, finde ich gut. Stichwort Filter. Ich würde dann auch noch den Filter mit einbauen. Einer meiner Lieblingsheuristiken ist ja die Chesterton-Svens-Heuristik, die letztendlich besagt, ich muss erst den Nutzen etwas eines Gegenstands oder eines Problems erklären können, bevor ich es abschaffe. Dafür haben wir auch mal eine Folge gemacht, den Link können wir in die Shownotes packen. Aber letztendlich geht es darum, dass ich mich mit dem Problem tatsächlich beschäftige und ich verschiedene Ebenen, und da helfen Luhmann-Zinn-Dimensionen, analysieren kann. Kann ich das Problem auf mehreren Ebenen erklären und kann ich den Nutzen erklären? Warum wurde diese Lösung damals eigentlich eingeführt? Um eigentlich zu verhindern, dass wenn ich diese Lösung, dass ich jetzt, wir haben eine Lösung eingeführt, daraus sind, wie wir wissen, Problemlösungen entstanden. Und wenn ich das jetzt wieder rückgängig mache, fange ich mir wieder andere Probleme ein, die wahrscheinlich die ursprüngliche Lösung mal lösen wollte. Ja, und dass ich das verhindere, dafür muss ich erstmal erklären können, warum wir diese Lösung damals eingeführt haben und welches Problem es damals gelöst hat. Also nicht einfach sagen, wir machen ABC, sondern ich muss erstmal erklären können, wieso, weshalb, warum.
Ja, das ist also auch besonders auf interne Prozesse, also so, welches externe Problem löst denn dieser interne Prozess, basierend darauf, dass externe Probleme des Marktes im Unternehmen auf interne Prozesse umgemappt werden und die dann möglicherweise gar nicht mehr zum Problem passen, was auf dem Markt war. Ja, also dann muss man einfach mal ein bisschen durchkärchern und diese Dinge mal rausschmeißen.
Mein Tipp wäre die, ich nenne es einmal historisch gewachsen Tipp. Man hört immer wieder, das ist historisch gewachsen, das ist halt so. Ja? Dass man sich gar nicht mit der Historisierung des Problems auseinandersetzt. Also so laut Palo Alto Gruppe, das historisch gewachsene, weil das ist halt so. Sondern gibt es noch Personen oder Gruppen in der Organisation, die Interesse haben, dass dieser Zustand aufrecht bleibt, weil er für sie eine Lösung ist?
Ja, dass ich mich genau.
Mit dieser Sozialdimension auseinandersetze. Und dann würde ich auf gute Ideen. Das würde dann mein lösungsorientiertes Denken so reflexartig automatisieren, sage ich, aktivieren.
Also zusammenfassend, so ein Filter scheint sehr wertvoll zu sein, wenn man Luhmanns Sinndimensionen ansetzt und sich überlegt, sowohl in der Sach-, Sozial- als auch Zeitdimension, wer sind sozusagen Verlierer und Gewinner. Das wäre jetzt die Sozialdimension. In der Zeitdimension haben wir Kronos und Kairos berücksichtigt. Also ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt? Haben wir unsere Pfadabhängigkeit aus der Vergangenheit auch im Sinn? Ist es überhaupt anschlussfähig? Und in der Sachdimension kann man, ich glaube, viel dreht sich um die Sachdimension. Ist es überhaupt eine passende Lösung für das Problem? Ja, aber ich glaube, es lohnt sich dann eben auf die sozialen, auf die Zeitdimension zu schauen. Und dann erhöht man zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man sich etwas tiefer mit dem Problem beschäftigt. Anstatt einfach in Aktionismus zu verfallen. Habt ihr noch Ergänzungen?
Es wurde alles gesagt und das mehrmals, oder?
Ja, wieso, ja? Ja,
leider wurde noch nicht alles gesagt, aber ist ein großes Feld, ne, weil ja alles Leben problemlösen ist. Also wo fängt man da an? Ne?
Gut. Dann sage ich danke euch, danke Alex wieder für die sehr interessante Einordnung und wir freuen uns auf fleißige Kommentare und Rückmeldungen, wie ihr über das Thema nachdenkt und dann freue ich mich auf die nächste Aufnahme mit euch.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Euch allen alles Gute und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.